Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. CRISPR-Cas9 oder auch bekannt unter dem Namen die Genschere ist ja seit vielen Jahren in aller Munde. Ist es jetzt aber eine tickende Atombombe oder der Heilsbringer? Diese These habe nicht ich aufgestellt, sondern mein Gast, Professor Dr. Nikolaus Knöpfler. Erfahre also, wie wir jetzt schon die Lebenszeit vervierfachen können mit CRISPR-Cas. Warum es längst kein Traum mehr ist, genveränderte Babys zur Welt zu bringen. Warum es die größte Gefahr seit der Atombombe ist, was ein Planet-Killer-Virus ist und warum noch keiner eins hergestellt hat, welche riesen Chancen darin stecken, auch in Bezug auf AIDS zum Beispiel heilen und noch vieles mehr. Aber jetzt, meine Damen und Herren, Professor Dr. Nikolaus Knöpfler. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Warum ist CRISPR denn die größte Chance, aber auch die größte Bedrohung?
CRISPR ist die größte Chance, weil wir wirklich schreckliche Krankheiten, die bisher unheilbar sind, damit angehen können, also Therapien entwickeln können, indem man eben die krankheitsverursachenden Gene so verändert, dass sie eben die Krankheit nicht mehr verursachen oder rausschneidet. Und auch im Blick auf Krebstherapie sieht man, dass CRISPR eine Methode ist, die helfen kann, um Krebstherapien zu entwickeln, die tatsächlich viel besser noch wirken können als die schon jetzt teilweise sehr wirksamen Therapien.
Das heißt da, also die Chancen sind im Prinzip die schlimmsten Krankheiten, die wir bisher haben, gerade auch sowas wie AIDS, das ist ja auch sehr, sagen wir mal, bekannt geworden, CRISPR durch AIDS und die Babys, die da gezeugt oder mit CRISPR geneditierte Babys, die ja auf die Welt kamen, war ja auch die Aussage, dass man das wegen der Vererbbarkeit von AIDS irgendwie gemacht hat. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber ja, generell so die Chance.
Vererbbarkeit von AIDS ist ein falscher Begriff. AIDS ist, also das HIV-Virus ist einfach ein Virus, aber man kann eben wenigstens in der Theorie, ob es bei den Zwillingen wirklich so funktioniert hat, das muss man erst sehen. Aber auf jeden Fall kann man auf Zukunft hingedacht, kann man eventuell eben eine Art das Immunsystem so verändern, dass eben tatsächlich dann eine Infektion mit diesem Virus nicht mehr möglich ist.
Ah, das heißt, man hat jetzt nicht... Ah, okay, das heißt, das ist nicht vererbbar, sondern man bekommt es schon, das AIDS-Virus irgendwie durch Ansteckung oder Co., aber man kann...
Ja, sagen wir so, wenn Sie eine Erkrankung haben, die durch eine Vireninfektion ist, nehmen Sie einen ganz normalen Schnupfen, dann wird diese Erkrankung weitergegeben bei einer Tröpfcheninfektion in den Tröpfchen der Luft. Das sieht man ja im Winter immer, wenn man ausatmet, wie viel da eigentlich rauskommt aus dem Mund. Und da sind natürlich einfach auch Viren drin. Und wenn ein anderer sie einatmet und das Abwehrsystem sie nicht vorher vernichtet, hat man eben diese Vireninfektion und Viren bauen dann die Zellen so um, dass die weiter Viren produzieren. Und das ist eben je nach der Gefahr, Gefährlichkeit der Viren gefährlich oder erträglich. Und dann baut eben unser Abwehrsystem irgendwann, geht's in die Abwehr und kämpft. Und das HIV-Virus ist umso gemeiner, weil es eben sich so quasi im Immunsystem verstecken kann. Also es ist eines der tückischsten Viren.
Okay. Weil das heißt, es wird gar nicht erkannt und man schläft kann dann aber, so lang.
Zumindest ist das in der Theorie so. Und wenn es bei den Zwillingen geklappt hätte, dann auch bei den zwei Zwillingen. Man könnte unser Erbgut in der Theorie so verändern, dass eben so ein Virus dann nicht mehr andocken kann und uns damit nicht mehr infizieren kann.
Ah, das heißt, man hat wie so eine Immuntherapie entwickelt.
So könnte man sagen.
Damit es gar nicht erst ausbricht oder beziehungsweise sehr schnell eben eingedämmt werden kann, ohne dass die negativen Effekte davon groß auf den Körper schlagen.
Also sagen wir so, dass bei der Gentherapie ist es eben so, dass das Ziel ist, entweder, dass man sozusagen krankheitsverursachende Gene modifiziert, verändert oder dass man sie ganz rausschneidet oder dass man sozusagen unser Erbgut, das ist dann sozusagen der nächste Schritt, so verändert, dass Krankheiten, die von außen kommen, also die nicht schon in unseren Genen angelegt sind, dass man vor denen einen Schutz bekommt. Deswegen also könnte man Gentherapie präventiv machen. Und der dritte Schritt, und da nähern wir auch uns schon den Risiken, ist natürlich, man könnte auch den Menschen optimieren. Also zum Beispiel in dem Fall der Zwillinge geht man davon aus, dass nicht nur eine Immunität gegenüber HI-Viren vorhanden ist, die der Vater eben hatte, der hatte die Erkrankung oder hat sie noch, sondern dass man zusätzlich eben auf einmal ein besseres Kurzzeitgedächtnis bekommt. Und das ist sowieso eine der Problematiken jeder Gentherapie, dass das ein hochkomplexes System ist, so dass man, wenn man an einer Stellschraube dreht, nicht unbedingt klar ist, was man alles noch zusätzlich mit verändert. Das ist aber nicht das große Risiko, was Sie am Anfang angesprochen haben. Das große Risiko ist, dass die Methode es jetzt recht einfach macht, Organismen eben wie Viren oder Bakterien genetisch so zu verändern, dass sie noch mal viel gefährlicher werden, als sie sowieso schon sind. Also ja, man muss sich nur vorstellen, man verknüpft ein Virus der Qualität des HI-Virus, das sich vor dem Immunsystem verstecken kann, mit einem Virus wie Ebola oder so, das die Fähigkeit hat, sehr schnell, sehr tödlich zu wirken. Und man würde das dann nochmal kombinieren mit einem Virus aus der Klasse der Influenza oder eben von Covid-19, die sehr, sehr sozusagen schnell über Tröpfchen, also sehr rasch sich und ganz einfach sich verbreiten kann. Dann hätten Sie so ein absolutes Supervirus, mit dem Sie, wenn Sie kriminell genug sind, die Weltbevölkerung praktisch, also jeder, der damit in Bezug kommt, wird dann ausgelöscht.
In der Astronomie wird man wahrscheinlich sagen, das ist ein Planet Killer. So, also ein Asteroid, der so groß ist, dass er die Erde quasi auslöscht oder alles Leben, was darauf herrscht. Und so einen Virus könnte man dann, wie du es jetzt schon beschrieben hast, mit diesen, na, es verbreitet sich sehr schnell, es ist sehr tödlich und es ist sehr anpassungsfähig. Das könnte man halt relativ einfach irgendwie
und es versteckt
dann herstellen.
Sich. Genau. Und es versteckt.
Und, das versteckt ja das und ich glaube, das zeigt auch schon wieder diesen super schmalen Grat, auf dem wir uns bei der ganzen Sache bewegen, oder? Weil auf der einen Seite diese unfassbaren Chancen, so eine Krankheit wie oder so ein Virus wie das HI-Virus oder den Menschen gegen so ein Virus wie das HI-Virus immun quasi zu machen, aber halt auch gleichzeitig man hat ein besseres Kurzzeitgedächtnis. Klingt jetzt erstmal nicht viel im ersten Augenblick. Aber wenn man es weiter spinnt, dann ist man halt sehr schnell bei Veränderung von Menschen, Optimierung von Menschen, so wie man es gern möchte. Man haut immer diesen Begriff Designer-Babies, der fliegt immer überall rum, sobald man bei CRISPR-Cas sich ein bisschen informiert dazu. Aber vielleicht, um nochmal auf die Chancen zurückzugehen. Was sind noch Chancen? Also außer, dass wir jetzt sagen, okay, Krankheiten zum Beispiel, das ist auf jeden Fall was, wo wir davon profitieren können.
Ja, eine zweite ganz gewaltige Chance ist natürlich, dass man im Blick auf Lebensmittel Samen so verändern kann, dass eben auch in klimatischen Bedingungen, wo bisher kaum etwas gewachsen ist, möglicherweise oder hoffentlich dann Lebensmittel wachsen können. Also im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit bietet CRISPR-Cas natürlich riesige Chancen.
Ist es dann wie Gentechnik? Also sind wir dann schon bei Gentechnik?
Ja, das ist eine spezielle Form der Gentechnik.
Okay. Das heißt generell, dass man Pflanzen so verändert, dass sie zum Beispiel dass sie in Deutschland trotzdem wachsen, obwohl es bei uns immer wärmer wird. So nach dem Motto, dass sie weniger Wasser vielleicht brauchen, resistenter gegen Schädlinge werden.
Genau. Und da ist die Methode sozusagen eine Optimierung der bisherigen schon vorhandenen Methoden der Gentechnik.
Das ist ja stark, weil es würde ja also generell, ich meine, in Deutschland gerade Gentechnik bei Pflanzen und Lebensmitteln ist ja sehr, sagen wir mal, umstritten. Da gibt's ja auch immer zwei Lager, die einen sagen, auf keinen Fall will ich Gentechnik. Und es ist ja auch auf ganz vielen, was weiß ich, Verpackungen drauf, ohne Gentechnik, frei von Gentechnik und so. Also es wird da eher so dieses frei davon propagiert. Aber dass es am Ende vielleicht doch eine Riesenchance ist, auch so genveränderte Pflanzen durch CRISPR-Cas dann auch, das fehlt, finde ich, immer so ein bisschen bei der ganzen Diskussion, oder?
Ja, das Problem bei der Gentechnik ist eben, dass man sehr schnell Angst machen kann. Aber im Endeffekt hat das zur Folge gehabt, dass die Impfung gegen Corona auch in der Bevölkerung von Teilen so wenig angenommen wurde, weil die eben auch mit Hilfe der Gentechnik gemacht wurde. Und wenn man über Jahrzehnte sie in Bauch und Bogen verdammt, statt zu differenzieren. Ja, man kann sie falsch anwenden, oder man kann sie sehr naiv auch anwenden. Also zu vergessen, dass wenn ich an einer Stellschraube drehe, natürlich auch andere Schrauben sich mitdrehen können. Aber wenn ich sie sehr sorgfältig prüfe und sehr gut einsetze, dann ist ein gentechnisch verändertes Lebensmittel oder eine Pflanze erstmal, ist viel sicherer und erforschter, als wenn sie zum Beispiel andere Methoden anwenden, die kaum in der Debatte sind, dass man zum Beispiel radioaktiv bestrahlt und dadurch Genveränderungen erzeugt, mit denen man dann hofft, dass eine dieser Genveränderungen einen Fortschritt bringt.
Mhm. Was sind die Argumente von den Gegnern der Gentechnik, wo ja auch CRISPR-Cas dazu zählt dann als Werkzeug?
Gut, es gibt ganz verschiedene. Also das Grundargument ist immer das, dass man ja gar nicht weiß, wenn man an der einen Ebene was verändert in einem Organismus, ob nicht noch viel andere Dinge verändert werden. Und man kann ja relativ gut nachweisen, nehmen Sie nur ein Beispiel, Äpfel. Also jetzt, das ist noch nicht mal Gentechnik im Sinne dieser direkten Eingriffe, sondern Gentechnik im ganz weiten Sinne. Also sie kreuzen Äpfelsorten und haben auf einmal eine neue Sorte. Und diese neue Sorte ist aber so verändert, dass heute nachweislich viele Menschen, die gegen die Ursorten keine Allergie haben, bei diesen neuen Sorten dann oft allergisch reagieren. Insofern ist es wirklich sinnvoll, vorsichtig zu sein bei der Gentechnik. Also so ein reines Hurra ist genauso sinnlos und falsch, wie wenn man stolz auf eine Milch schreibt ohne Gentechnik. Das ist genauso sinnlos. Ja, das ist einfach wie mit allen Dingen in der Technik. Sie können alles gut gebrauchen und sie können es missbrauchen. Und es gibt aber gerade, was grüne Gentechnik angeht, zumindest in unseren Breiten, kaum etwas, was so sorgfältig erforscht wird wie dieser Bereich.
Also gerade, wenn wir in der deutschsprachigen Region unterwegs sind, oder meinen Sie Europa allgemein? Oder
ja, erstmal natürlich vor allem die deutschsprachigen Länder, aber auch in der EU selber sind die Kritiker sehr, sehr stark. Die haben gerne die Bereitschaft, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und in anderen Staaten ist man eher so nach dem Motto, es wird schon mal gut gehen. Ja, es gibt okay. Ja so ein... Gerade beim Einsatz auch von Herbiziden oder so, muss man eben, wenn man gentechnisch veränderte Pflanzen angeht, sehr sorgfältig damit umgehen, damit es dann nicht eine Resistenz gibt, wiederum von Unkräutern, indem es sich auskreuzt. Da gibt es einfach Gefährdungen. Und man kann so sagen, CRISPR-Cas ist eine Beschleunigung dieser Entwicklung, weil sie jetzt die Dinge viel gezielter machen können. Also bildlich gesprochen, es ist ein Zeitraffer, der da durch diese Methode hineingeht.
Das ist auch das, was bei der Recherche oder bei dem Buch, das ich gelesen habe, mir auch irgendwie so vorkam. Also die Natur hat sich ja schon immer angepasst an die Umstände und Gene haben sich ja schon immer verändert in den letzten Jahrtausenden, Hunderttausenden, Jahrmillionen, was auch immer. Und dieses CRISPR ist halt jetzt einfach, wie du schon so schön sagst, eine Beschleunigung, Zeitraffer. Tool dafür, ein Zeitraffer-Werkzeug einfach, dass man nicht immer über tausende Jahre warten muss, hey, eventuell wird sich unser Körper vielleicht dann schon irgendwann daran anpassen, aber davor sind wir vielleicht alle tot, sondern wir sagen, nee, wir können jetzt proaktiv was tun. Also gerade in dem, wo ich auch vielleicht eine große Chance sehe, vielleicht deine Meinung dazu, seit vielen Jahrzehnten oder sagen wir mal so seit 100, 200 Jahren sind wir ja von der Gesellschaft her oder von der Technik her in so einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs. Damit kann ja eine natürliche Genveränderung gar nicht mithalten, die ja tausende Jahre braucht, bis sich irgendwas auf eine ganze Bevölkerung durchgesetzt hat. Könnte das auch eine Chance sein, dass man sagt, einfach ganz einfaches Beispiel, vor 50 Jahren hat noch niemand 8 Stunden lang auf einen Bildschirm geschaut, jeden Tag. Ja, wer weiß, was das mit unseren Augen irgendwie macht, aber vielleicht gibt's ja irgendwas gentechnisch, dass man jetzt dann mit CRISPR-Cas irgendwas auch immer wie viele Jahren verändern kann, dass man sagt, man bekommt keine, in Anführungsstrichen, eckigen Augen, wenn man so viel auf Bildschirme schaut. Ganz kurze Unterbrechung. Du weißt, ich schalte keine nervige Werbung in dem Podcast und versuche auch sonst dir nichts zu verkaufen. Mein Anliegen ist es, diesen Podcast groß zu machen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das schaffen wir beide aber nur, wenn wir die Podcast-Folge teilen. Schnapp dir also Spotify, klick auf Teilen und schick den Link in deine WhatsApp-Story, in deine Instagram-Story oder jemanden direkt per WhatsApp zu, zum Beispiel. Und wenn du das gemacht hast und eh schon auf Spotify bist, dann könntest du ja auch noch eine kleine Bewertung da lassen. Also schnapp dir dein Handy, geh auf Spotify oder Apple, lass eine Bewertung da und teile es mit jemandem und veränder sein Leben. Und jetzt zurück zu CRISPR-Cas9.
Gut, jetzt würde ich dir in dem Sinn sagen, das ist der klassische Reparaturmechanismus. Das wäre ein bisschen schade, Gentechnik sozusagen als Reparaturmechanismus für Entwicklungen, die nicht ideal sind, zu bauen. Also das Schlimme ist ja, wenn man kleine Kinder sieht, die auf ein kleines Gerät schauen und wo man jetzt schon weiß, sagt einem jeder Orthopäde und jede Physiotherapeutin oder jede Orthopädin und jeder Physiotherapeut, dass im Endeffekt die Haltungsschäden schon vorprogrammiert sind und die Kurzsichtigkeit vorprogrammiert ist. Und ich werde nie begreifen, warum die Musik am Fasching bei Tanzpartys so laut sein muss, dass einem nachher die Ohren dröhnen. Ja, das sind so ganz typische Fehlentwicklungen, wo ich sagen würde, da ist mir fast CRISPR zu schade und da glaube ich auch, das kann gar nicht so schnell gehen, dass da der Reparaturmechanismus funktioniert, so schnell. Aber was du tatsächlich, denke ich, genau auf den Punkt gebracht hast, eigentlich sind wir von unserer Evolution her orientiert als kleine Dorfgemeinschaft, also so ein Clan, so eine Dorfgemeinschaft. Mehr als 200 Menschen kann sich kaum jemand merken, vorstellen. Man hat eine Freundesgruppe, eine bestimmte Größenordnung geht, mehr geht einfach nicht. Mehr können wir nicht. Also die meisten jedenfalls, behaupte ich mal. Und wir haben jetzt eine solche Verdichtung und Beschleunigung. Also wenn du dich nur fragst, was war die App, die im Jahr der Weltmeisterschaft, dieses Traums sozusagen, des Sommermärchens 2006 am meisten runtergeladen wurde. Was meinst du?
Boah, 2006, da war das iPhone auch noch nicht so ein Riesending. Boah, ich würde sagen WhatsApp, aber ich weiß genau, dass es falsch ist, weil vielleicht noch Facebook. Genau,
wie du richtig schon gesagt hast, es gab noch nicht ein iPhone damit, es gab noch gar keine Apps. Ja, es wurde nicht eine einzige App runtergeladen.
Ja, tatsächlich, ja, Mensch.
Weil es erst seit 2009 das iPhone gibt.
Ja, ich wusste, ich dachte mir, dass eine Trickfrage. Wenn
du dir vorstellst, das war wirklich, das hätte man nicht gedacht, also ich zumindest nicht damals.
Ja, niemand wahrscheinlich.
Dieses Gerät, tatsächlich die eigentliche Revolution, ja, dass man mit winzigen, kleinen Geräten, die mehr Computerpower haben als damals alle Computer für die Mondlandung zusammen, dass man mit diesem kleinen Gerät im Endeffekt unglaublich viel machen kann. Und das ist eine solche Beschleunigung. Wenn man sich früher mit einem Kollegen aus den USA ausgetauscht hat, bis der die Post bekam, bis er geantwortet hat, das geht alles jetzt in einem in einer temporeichen Sache. Wir kommen eigentlich von unserer Evolution da gar nicht richtig mit.
Genau.
Das ist sozusagen durch CRISPR nochmal auf dem Bereich der Genetik beschleunigt. Jetzt ist man da ja sehr sorgfältig, also sehr vorsichtig. Also man bei Tieren schneller und bei Pflanzen auch. Aber auch da ist man im Verhältnis enorm vorsichtig. Und man kann ja auch zum Beispiel Schweine jetzt schon gentechnisch so verändern, dass man eben deren Organe jetzt wirklich mit einer sehr großen Sicherheit schon übertragen kann. Noch nicht perfekt. Bei der Herztransplantation gab es dann doch ein unentdecktes Virus, das zur Abstoßung geführt hat und dann zum Tod des Patienten. Aber es passiert jetzt auf so verschiedenen Ebenen und dafür steht CRISPR fast symbolisch, könnte man sagen. Auf so vielen verschiedenen Ebenen zeitgleich eine unglaubliche Beschleunigung. Ja. Und das ist für den klaren Menschen eine Überforderung. Und die ist sozusagen die eine Gefahr. Plus, dass man es eben missbrauchen könnte, um furchtbare Waffen zu schaffen.
Also würdest du es eher als Gefahr einstufen? Weil ich hatte es am Anfang ja eher als Chance eingestuft, dass wir sagen, wir können mit der Technologie Schritt halten, die wir jetzt auch erfinden.
Nein, ich würde sagen, es ist eine wunderbare, großartige Chance.
Okay.
Ich wollte nur nicht den Eindruck vermitteln, ich würde die Gefahren nicht sehen, die damit verbunden sind. Aber ich finde auch das iPhone oder überhaupt ein Smartphone eine tolle Sache. Aber das heißt nicht, dass ich nicht jetzt schon sehe, wie ganz viele Mütter und Väter praktisch nur noch mit dem Phone gehen und das Kind oder auch der arme Hund, ja, läuft nur noch nebenher, wird überhaupt nicht mehr beachtet. Man telefoniert oder man spielt oder man hört Musik, aber achtet nicht auf das eigene Kind.
Und da liegt ja auch dann wie du es am Anfang schon richtig gesagt hast, jede Technologie, die wir bekommen, ist ja Segen und Fluch zugleich. Das Handy ist wunderbar. Als ich in Brasilien gelebt habe, während Corona-Zeiten, es war mega, dass ich Videocalls machen konnte mit all meinen Freunden. Ich war daheim in meiner Wohnung, 10.000 Kilometer von allen entfernt, habe niemanden gesehen und war trotzdem, wir waren verbunden, wir haben online Spiele zusammengespielt, mir war nie langweilig, ich habe diesen Podcast hier gemacht. Das ist ja, ich kann mit jedem sofort telefonieren, mein Freund in Australien weiß genau, wenn ich ihm jetzt eine Nachricht schreibe, hat er die sofort auf dem Handy und kann mir antworten, schläft wahrscheinlich, aber das ist was anderes. Aber natürlich kann ich auch 8 Stunden auf Social Media durch Reels oder durch Kurzvideos scrollen, mir ein blödes, verblödendes Video nach dem anderen anschauen und meine Außenwelt komplett vergessen. Und gerade für Kinder ist es ja schwierig, aber und jetzt die Schleife zu drehen. Gerade Unternehmen haben ja diesen Incentive, dass sie sagen, eine neue Technologie, die will ich auch für mich nutzen. Und gerade Aufmerksamkeit das ist ja die neueste Währung überhaupt. Ja, auf dem Markt, seitdem es Handys und Apps mittlerweile auch gibt. Und wie denkst du, ist es bei CRISPR? Meinst du, dass Firmen es eher für sich nutzen werden, ohne dass du jetzt schon einen Ausblick gibst, weil das kannst du wahrscheinlich wie beim Handy gar nicht machen, hat niemand machen können, wohin das 10 Jahre später führt, aber meinst du nicht, dass Unternehmen das eher für sich und Profit nutzen werden, als für die Chancen dann?
Gut, der Punkt ist für mich, dass bei der Software die Entwicklung sehr, sehr schnell gehen kann. Aber schon bei der Robotik im Sinne der Hardware ist die Entwicklung deutlich langsamer. Und CRISPR, um es mal bildlich zu sagen, ist wahnsinnig viel Hardware. Und bis halt, sage ich mal, eine Maus geboren ist, vergeht halt eine gewisse Zeit. Und dann sehe ich überhaupt erst, ob was geklappt hat. Also die Zyklen sind alle viel, viel langsamer. Insofern ist für Unternehmen im Moment, CRISPR läuft, weil es ja auch im medizinischen Bereich ganz viel ist, noch, ja, obwohl, da gibt's schon genug Unternehmen, die ihre Patente und ihre Claims abstecken, sag ich mal. Aber das ist immer eine Frage der Regulatoren, wie viel sie zulassen und wie viel sie sagen, ist so wichtig für die Menschheit, dass hier dann eben Lebensschutz vor Patentschutz geht. Ja. Da sind wir dann wieder auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, CRISPR ist ein Geschäftsfeld, sowieso, und das ist auch gut so, dass hier Leute vorangehen und den Mut haben, Geld zu investieren, um was zu tun. Aber es wird eben ganz, ganz wesentlich auf die Weltgemeinschaft ankommen, wie es ihr gelingt, diese Technologie die regulatorischen Dinge so zu machen, dass es tatsächlich den Menschen nützt und möglichst nicht schadet.
Wenn ich jetzt, was mir gerade spontan eingefallen ist, wenn ich jetzt so neue Technologien durchgehe, am Anfang, bevor sowas ja gesellschaftstauglich wird, also erschwinglich auch, dass es 10 Euro kostet, ne, oder 100 Euro sich ein Handy zu kaufen, ist es ja erstmal unfassbar teuer. Das heißt, es ist immer erstmal limitiert auf einen sehr, sehr kleinen Kreis, der sich das überhaupt leisten kann.
Genau.
Gerade bei CRISPR, wo ich mir denke, okay, wir reden jetzt nur vom Kurzzeitgedächtnis, dass wir vielleicht mit Geneditierung verändern können, aber was ist, wenn das irgendwann eine Gentherapie gibt oder Geneditierung damit
schon,
gibt.
Es gibt jetzt schon.
Oder bald sowas gibt, dass ich sage, ich kann einen Übermenschen schaffen. Nein, und das ist aber nur für einen.
Du bist zu schnell.
Ich bin
zu schnell. Medikamente, die kosten
2100.
Du kannst eine Erbkrankheit jetzt schon besiegen mit einer sozusagen gentechnisch hergestellten Medikament, das aber so teuer ist, dass es eine Frage ist, wer kann das dann bezahlen?
Ja.
Ja, und da gibt's einen Streit. Zahlt das eine Krankenkasse diese Millionen oder nicht für diesen einen Patienten oder diese eine Patientin? Und wenn du jetzt sozusagen die Vision von Yuval Harari nimmst oder anderen, die sagen, ja, vielleicht gibt's dann eben irgend so eine kleine Gruppe von Elite-Leuten, die gentechnisch verändert sind und dann im Endeffekt, weil es ja nicht jeder, also nicht für alle zur Verfügung steht, die sich dann absetzen und sagen, ja, was wollen wir denn mit diesen Primitivlingen von Normalmenschen noch zu tun haben? Interessanterweise, das wird debattiert seit Anfang der 60er Jahre.
Okay.
Also das ist nicht ein neuer Gedanke.
Ja.
Ja, es kommt schon allein in so bekannten Serien wie Raumschiff Enterprise, Englisch Star Trek, und zwar in der ersten, also nicht irgendwie in ganz späten Folgen, sondern schon in den 60er Jahren wird dieses Thema thematisiert, auch filmisch.
Spannend. Und
Und
bisher
die
hat sich nicht.
Frage ist, wie gelingt es einer Weltgemeinschaft, so ein Problem als Weltgemeinschaft so zu regulieren, dass das eben gerade nicht passiert?
Ich meine, man könnte es natürlich argumentieren, dass es schon irgendwie eine Elite jetzt hat ja schon gibt, die viel Macht ausüben, aber wo ich hin wollte, war dieses, dass sie dann auch einfach komplett überlegen sind. Nicht nur von dem, was sie besitzen, sondern auch von dem, was sie können. Ja, auch vom, dass sie einfach Zusammenhänge viel besser erschließen können, dass sie viel strategischer denken können, dass sie vielleicht auch länger leben und überleben dann zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich spinne jetzt hier einfach rum.
Nein, nein, das mit dem Leben, also wir hier in Jena haben ein Institut, das bereits mit dem Wurm C. elegans so forscht, dass man dessen Lebenszeit vervierfachen kann. Und das bedeutet nicht, dass er das Alter also ewig hat, sondern er altert einfach insgesamt viel langsamer.
Aber dieser Wurm, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mal dieses Buch gelesen, Quallenaltern rückwärts. Da ging es auch ganz oft um diesen C-Eleganzwurm. Der ist sowieso relativ langlebig oder so, glaube ich, habe ich im Kopf, oder? Der ist
Naja,
relativ. Oder der.
ursprünglich glaube ich 40, 50 Tage und jetzt kann er bis zu 180 kriegen, wenn man ihn.
Wow.
Und da wir aber mit ihm ja verwandt sind, also wir haben ja gemeinsame Vorfahren, liegt schon ein bisschen zurück, 800 Millionen Jahre so ungefähr. Aber witzigerweise haben wir einen ähnlichen Genabschnitt und man könnte das zumindest theoretisch probieren. Natürlich auch praktisch, aber ich will nur sagen, also das ist alles, aber das ist tatsächlich noch alles, weil es eben so lange dauern würde. Man müsste ja überhaupt erst mal gucken, ob es funktioniert. Und dann, wenn es funktioniert, würden wir ja erst in 80 Jahren überhaupt merken oder in 50, ach, die altern wirklich langsamer. Das heißt, da sind wir sehr in der Zukunft, sag ich mal, bildlich gesprochen. Wenn du aber dich fragst, warum es die Eliten gibt, das ist ja nicht nur die Reichen, die Eliten sind, sondern in bestimmten Staaten, ich denke jetzt ans Vereinigte Königreich oder auch an Frankreich, wenn man sich anschaut, wer sind die Staatschefs und von welchen Schulen kommen die, dann merkt man, es gibt schon, also auch dort in den führenden Unternehmen, auf einmal strahlen bestimmte Schulen, Universitäten in einer Massivität heraus, die überrascht, ja. Also insofern, es gibt schon jetzt, das ist nur eben auf der Art Bildungsebene so.
Die machen halt einfach verdammt gute Arbeit, Nico, diese Schulen und Universitäten.
Nein, die machen nicht nur ganz gute Arbeit, aber sie sind teilweise so unglaublich teuer, dass also sich das auch nur bestimmte Leute überhaupt leisten können, dort die Abschlüsse zu machen. Hängt auch wieder von Staat zu Staat und dessen Regelungen natürlich ab.
Ja, das stimmt, aber wir schweifen ab. Generell, weil klar, mit dem Altern bin ich bei dir. Selbst wenn wir das verändern können oder bei diesem Wurm und das auf den Menschen übertragen können, dann werden wir das wahrscheinlich erst, ich schätze jetzt nicht nach 80, 90, aber man kann ja jetzt auch schon sein biologisches Alter irgendwie messen lassen. Ich kann ja jetzt auch irgendwie Zeug gehen, Material von mir einschicken lassen und dann sagen die, hey Luca, eigentlich bist du schon 45, hör mal mit dem Rauchen, Saufen und Party machen auf. Also ich glaube, das wird man dann wahrscheinlich schon ein bisschen früher sehen, ob man von jemandem jetzt den Alterungsprozess
Natürlich.
wirklich.
Aber trotzdem ist das ein so langwieriger Prozess, weil, wie ich es ja vorhin beschrieben habe, man ändert an einer Ebene, also an einer Stellschraube, und dann stellt man fest, okay, der altert langsamer, also sein chronologisches und sein biologisches Alter gehen mehr auseinander als bei den anderen. Und er hat eine gute Perspektive, mit 80 noch sehr, sehr fit zu sein. Aber man weiß nicht, ob nicht noch in seinem Körper andere Dinge so verändert sind und auf einmal stellt sich fest, er hat aber eine viel größere, sag ich mal, Verletzlichkeit im Sinne von, er kriegt eher Krebs oder, oder.
Ah, so, okay, so,
Oder
ja, okay,
Demenz
verstehe.
oder. Das ist ja alles so wenig noch erforscht bei Menschen, weil es eben um den Menschen geht und das ja hochriskant ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass es so schnell passieren wird, sondern das, was wirklich die Gefährdung meiner Überzeugung nach im Moment ist, ist tatsächlich der Missbrauch von CRISPR-Cas zur Herstellung von biologischen Waffen.
Was ist denn, weil du gerade gemeint hast, das ist alles noch nicht erforscht, was ist denn konkret schon erforscht mit CRISPR-Cas? Also gerade am Menschen vielleicht auch. Was wissen wir schon ganz sicher, was funktionieren würde? Oder wissen wir überhaupt schon irgendwas ganz sicher?
Ja gut, man kann jetzt schon tatsächlich Krebstherapien verbessern. Das mRNA-Virus hat sich auch dieser Technologie, hoffentlich bin ich jetzt nicht falsch gewickelt, aber auch mitbedient. Also es ist ja auch gentechnische Methoden und da wird CRISPR sicher eine Rolle gespielt haben. Man kann jetzt schon eben nicht nur Krebstherapien dadurch sehr deutlich verbessern, man kann eben auch, und das passiert auch, die ersten Zulassungen jetzt für bestimmte Erbkrankheiten, ich glaube Beta-Thalassämie zum Beispiel, dass man da jetzt mit CRISPR-Cas diese Krankheit besiegt. Insofern, das ist eine großartige Sache, da passiert wirklich was. Wobei man auch da sagen muss, man geht ins Risiko. Ja, also man hat ein relativ kleines Klientel bisher erst in der Forschungsphase gehabt. Und die große Anzahl kommt erst noch.
Das heißt auch da, ich meine, wann wurde CRISPR-Cas so richtig erfunden? Ich glaube 2017. 2012, ach so, sorry. Ja, weil ich mir dachte, 2020 haben sie, glaube ich, den Nobelpreis dafür verliehen. Genau. Okay, ein paar Jahre vorher. Na, okay, dann 12 Jahre. Ist ja noch keine Riesenzeit, wo wir das jetzt haben.
Gut, davor gab es ja auch schon Methoden. Ja, es ist ja nicht, da gab es ja Vorläufer schon. Und es gibt jetzt schon wieder Weiterentwicklungen. Und es kann sein, dass sozusagen auch CRISPR nochmal eine Revolution durchmacht, dass es nochmal einfacher, nochmal schneller, nochmal sicherer geht.
Noch schneller, weil es ist doch schon, so wie ich es verstanden habe, super einfach, oder?
Ja, aber man kann es noch besser machen, weil im Moment eben tatsächlich noch viele sozusagen Dinge passieren, die man nicht will. Also man verändert zwar das eine, das kriegt man auch hin, aber auf einmal stellt man fest, man hat auch noch 10 andere Sachen verändert, die man nicht verändern wollte. Also besser geht immer.
Besser, schneller, höher geht immer, ne? Gerade in unserer Gesellschaft.
Nein, aber so wie jeder Computer trotzdem nochmal, obwohl die ja jetzt schon wahnsinnig schnell sind und eigentlich wahnsinnig gut, noch eine Scheibe zukriegen und noch eine Scheibe dazu.
Meinst du denn, das wird nochmal mehr an Fahrt gewinnen oder siehst du es als eine Chance auch, CRISPR-Cas, dass wir jetzt so viel KI oder dass KI jetzt so viel Fahrt aufgenommen hat?
Wie gesagt, da sind wir jetzt wieder in einem nochmal anderen Bereich. KI ist, da sind wir wieder in dem Bereich der Software. CRISPR läuft natürlich ganz viel mit KI, kann man weiter nachdenken, was könnte man probieren und so weiter. Aber CRISPR muss immer den Realitätstest in dem Sinn bestehen, dass es an der Hardware, in dem Fall der biologischen Hardware, sich beweisen muss, dass es wirklich funktioniert.
Und natürlich am Ende muss irgendwo ein Eingriff erfolgen, irgendwas Mechanisches gemacht werden.
Genau.
Man kann es nur rumtheorisieren.
Und dann fängt man natürlich erstmal mit anderen Lebewesen an. Ja, im Tierversuch klärt man das möglichst vor, um dann weiterzugehen.
Okay, verstehe. Das heißt erstmal, weil es ja oft auch so dieses, diese Bedenken sind mit KI, das wird uns jetzt alles überholen, was ja auch sicherlich irgendwie so sein wird.
Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Also,
genau, aber die Kombination von beiden ist jetzt erstmal keine Riesengefahr oder auch Chance, sondern es wird sich sicherlich ergänzen und überschneiden, aber CRISPR ist was Mechanisches, da muss was gemacht werden und KI ist halt momentan noch sehr theoretisch, vielleicht Genomsequenzierung vielleicht besser als Genomeditierung am Ende dann irgendwie.
Ja, und das geht natürlich voran und da verwendet man natürlich dann wieder KI und Ähnliches. Ja. Also es wird schon Hand in Hand gehen, also dass man sozusagen Dinge schneller auf Ideen kommt, was man ausprobiert. Und man kann sich ganz anders vernetzen, sodass eben nicht 10-mal an 10 verschiedenen Unis die gleiche Forschung gemacht werden muss, wenn man das denn hinbekommt. Das ist ja eine der größten Ressourcenvergeudungen, dass fehlgelaufene Versuche 1000-mal wiederholt werden, weil sie nicht so publiziert sind, dass man weiß, okay, das funktioniert einfach nicht. Ja.
Ja. Das hat mir tatsächlich mein Bruder auch schon gemacht. Der ist auch Chemiker und er meint auch, es gibt so viele Sachen, die einfach nicht publiziert werden, die dann 3, 4, 5, 6 Mal weltweit irgendwie gemacht werden, wo man sich so viel Aufwand sparen könnte, wenn man auch einfach einen Anreiz hätte, wirklich Fehlversuche zu publizieren und nicht immer nur halt den großen Wurf. Aber ich glaube, da gehen wir in eine ganz, ganz andere Richtung.
Ja, da hat man dann wieder die Schwierigkeit, dann können wir zwei auch uns ein völlig idiotisches Experiment ausdenken, von dem jeder weiß, dass es nicht funktioniert, ja. Und deswegen tut man sich so schwer, Fehlversuche zu publizieren, weil man sagt, dann könnte ja jeder alles was ja. nicht geklappt hat, einreichen. Ja. Aber ich würde eben tatsächlich sagen, es gibt einen Qualitätsunterschied zwischen Theorien, wo man sagt, okay, die werden immer wieder probiert, da lohnt es sich, Fehlversuche anzuschauen und immer neu zu gucken, woran könnte es gehangen haben. Und eben einfach schwachsinnigen Ideen, ja, die es nicht verdienen, zumindest in seriösen Journals publiziert zu werden, dass man feststellt, die Idee war wirklich schwachsinnig. Also zum Beispiel, dass wir zwei bei der Anziehungskraft der Erde, die es im Moment gibt, aus dem Stand 3 Meter hochspringen können. Ja,
ja okay. Stellen
fest, wir haben das mit 1000 Leuten probiert, keiner hat es geschafft. Wir gehen davon aus, Menschen schaffen das nicht. Sagt jeder Physiker, ja, hätte ich dir vorher auch schon sagen können, wenn du mir nur sagst, was ein Mensch an Sprungkraft hat, der beste Springer der Welt. Und dann rechne ich aus, was Erdanziehungskraft ist und dann stellt sich heraus, dann kann das keiner. Punkt. Ja. Das brauchst du nicht noch empirisch mit 1000 Leuten nachzuvollziehen, dass es eben nicht geht.
Ja, ja, wobei man da auch wieder argumentieren könnte, gerade mit Flat Earthern und Co. Vielleicht müssen wir auch solche Sachen wieder mal wiederholen, dass man durchaus zeigen, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber ich weiß, wo du hin willst. Also ja, nach reinem Menschenverstand.
Wenn du darauf gehst, dann hast du natürlich das Problem, es wird immer Menschen geben, die Frage... Also die Grundregeln der Physik auch für die Erde jetzt einfach bestreiten, dann kann man halt nichts machen, dann ist das so. Ja, also ich kann auch immer davon ausgehen, dass wir beide jetzt gerade in der Matrix sind und nichts real ist von dem, was um uns ist. Dann sind wir auf einer ganz neuen Ebene. Dann haben wir gut.
Ja, wie ist denn von deiner Sparte, bevor wir zu den Risiken gehen, wie ist denn von deiner Sparte aus gesehen in der Wissenschaft die Kommunikation über CRISPR? Weil es dieses, warum ich die Frage stelle, ist gerade diese CRISPR-Babys oder dass halt in Babys was gemacht wurde. Das war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendeine Riesenüberraschung von einem chinesischen Forscher an irgendeinem Vortrag, Plenum irgendwie gedacht. Und keiner wusste, was der da so richtig macht. Und es war für alle so, was? Oh mein Gott, was hat der getan?
Dachten, ja, der macht nur Spaß. Man hat weltweit gerade darüber
debattiert,
ob man nicht ein Memorandum macht, dass es keiner tun darf.
Mhm.
Und auf einmal stellt sich raus, da hat es jemand schon gemacht. Also man debattiert gerade darüber, irgendwas Zukünftiges verbieten zu wollen, und stellt fest, es ist schon Realität.
Ja, und da war die Frage, wie hat sich seitdem was geändert? Also sagt man, hey, alle spielen mit offenen Karten da, weil es ist so ein heikles Thema. Da kann so viel Schindluder damit getrieben werden, dass sich alle Staaten einig sind, okay, da müssen wir uns die Karten legen und offen spielen. Oder hat sich im Prinzip nichts geändert und wir reden immer noch darüber, was wir machen würden, obwohl wir schon 3 Schritte weiter sind und in der Realität schon längst woanders.
Ja, ich weiß nicht, was die militärische Forschung.
Okay, ja, gut. Ja. Stimmt,
ja. Offiziell ist seitdem nichts mehr publiziert.
Okay, das heißt generell, man arbeitet schon mehr oder weniger miteinander zusammen auch. Auch länderübergreifend.
Die Community versucht sich gegenseitig darin zu bestärken, was machen wir nicht. Und derartige Experimente versucht man im Moment nicht, sondern man versucht das zu machen, was unkontrovers ist, nämlich Gentherapien für schwere Genveränderungen, die zu schweren Krankheiten führen.
Jetzt hast du militärische Forschung schon angesprochen. Du hattest ja auch schon auf den Planet Killer Virus, bist ja auch schon zu sprechen gekommen. Warum? Das gibt's jetzt seit 12 Jahren und ich habe es verstanden, dass CRISPR-Cas ja so einfach ist, dass es jeder machen kann. Warum hat es noch keiner gemacht? Gerade Terroristen und Co. versuchen doch immer mit allen möglichen neuen Wegen auf sie aufmerksam zu machen und ja, Nichtgläubigen in ihre, was auch immer Religion das ist, oder Fanatismus Schaden zuzufügen.
Gut, die eigentliche Problematik ist schon, dass du, wenn du mit Viren forschen willst, musst du trotzdem schon gewisse Laboratorien haben. Das heißt, im Endeffekt, gut, der Film 12 Monkeys hat das mal schon vor Jahrzehnten ins filmische Bild gebracht, dass jemand so verrückt geworden ist, so ein Forscher. Also wenn jemand, der Zugang zu diesen Laboratorien hat und diese Hochsicherheitsforschung machen kann, wenn der das unbedingt wollte, müsste das machbar sein in solchen Labors. Was hindert bisher dran? Man muss ja die ganzen Dinge trotzdem kaufen. Also wenn ich mit Ebola arbeiten will, dann ist das dokumentiert, weil jeder weiß, wie gefährlich das ist. Und das heißt, ich brauche bestimmte Zulassung, ich muss überhaupt an die Stelle kommen. Deswegen wird es dem einfachen sozusagen Weltselbstmörder, der sagt, die Welt soll zugrunde gehen, ja, mir ist alles egal, nicht so einfach gemacht, da so weit zu kommen. Weil ja praktisch fast alle, die in so einem Labor arbeiten, eigentlich leben wollen. Also sie brauchen ja, man braucht ja ein ganzes Kollektiv, das eigentlich kollektiv sagt, die Erde soll zugrunde gehen. Selbst die Terroristen wollen ja nicht sozusagen, die also wenn ich muslimischer Terrorist bin von der ISIS, will ich ja gerade nicht die ISIS vernichten.
Ja.
Sondern den Feind.
Solange aber wäre es dann nicht auch einfach ein Gegenmittel oder in seinem Körper einfach das Gen richtig herzustellen, dass man dann gegen dieses eine Virus eben immun ist? Wie beim HIV?
Wir versuchen bestimmte Science-Fiction-Filme ja auch schon in Wort zu bringen. Ja, genau. Ja. Natürlich, ja. Das ist auch das Thema von Mission Impossible 2. Ich schaffe ein schreckliches Virus.
Ah, ja, stimmt.
Und gleichzeitig ein Gegenmittel.
Ach, mit diesen Raketen auf diesen U-Booten war das doch, oder? Irgendwie.
Nein, das ist der mit diesem Belafrofon, der eine Wissenschaftler, der dann eben dem Ethan Hunt praktisch das gibt. Nur leider ist der Ethan Hunt kein wirklicher Ethan Hunt, sondern ein abgedrifteter, bösartiger Spion, der jetzt quasi damit richtig Cash machen will.
Ah, okay. Verstehe. Das heißt ja, aber generell.
Der entscheidende Punkt ist, in den Science-Fiction-Filmen, in der Literatur sind diese Themen schon alle vorhanden. Das, was jetzt eher ist, ist, dass die Schwelle, es zu tun, geringer wird. Das ist ein bisschen bildlich wie mit dem Atomkrieg. Wenn zwei Staaten Atomwaffen haben, ist es hochgefährlich. Aber mit jedem zusätzlichen, der Atomwaffen hat, erhöht sich das Risiko. Ja, also ich potenziere dann das Risiko, dann kommt es natürlich immer noch auf die Anzahl der Waffen an.
Mhm.
Also da potenziere ich eher das Risiko, dass es irgendwo mal eine schmutzige Bombe gibt, die hochgeht als Terrorattacke.
Ja.
Und je mehr praktisch im Besitz von den Waffen sind, umso eher kann es mal passieren, dass sowas passiert. Dass die Welt untergeht, bedeutet immer erst dann, wenn praktisch zwei, die die Fähigkeit haben, die Welt komplett anzuzünden, dann auf einmal ernst machen würden.
Mhm.
Ja. Und bei CRISPR ist nun die Eintrittsschwelle viel geringer als bei Atomwaffen. Es ist nur eben so, dass um dann wirklich so ein tödliches Virus herzustellen, brauche ich im Endeffekt sehr viele, die mir das erlauben. Und die dann auch im Endeffekt wissen, was für eine gefährliche Sache hier passiert.
Aber das ist ja schon ein bisschen verängstigend, weil das Einzige, was du sagst, was dann fehlt, sind einmal Gleichgesinnte. Und ich glaube, da wird man schon ein paar finden, die sagen, hey, die Welt ist, also neulich erst wieder ein Podcast-Interview gehört, wo es hieß, die Menschen sollten eigentlich sofort aufhören, Kinder zu kriegen, weil der Mensch ist die größte Belastung für den Planeten und es wäre besser, wenn wir alle weg wären. Also ich glaube, Gleichgesinnte finden, um die Welt auszulöschen, die Menschheit auszulöschen, gibt's genug. Es fehlt momentan an den Mitteln, dass man wirklich auch die finanziellen erstmal Mittel hat, so ein Labor, die Übersicht, also dass du wirklich das irgendwo im Geheimen machen kannst. Also dafür brauchst du ja auch irgendwie die Rückendeckung deiner Regierung, Militär, was auch immer. Und ich glaube, die Kombination ist einfach momentan relativ schwierig, so wie ich das verstanden habe, weil kein Militär der Welt würde die Rückendeckung geben für die Vernichtung der Menschheit.
Sagen wir so, dann wären sie schon selber sehr morbide.
Wären sehr kleines Militär.
Aber natürlich, dass der eigentliche Punkt ist der, was ich bildlich mit den Atomwaffen gesagt habe, je mehr die Fähigkeit besitzen, so etwas zu machen und je mehr Labore es gibt, die damit arbeiten, umso riskanter wird die Sache.
Ja. Und gerade bei CRISPR ist es ja so einfach, wie du es beschrieben hast. Das heißt, die Anzahl der Labore und die Anzahl der Menschen, die das nutzen, wird ja immer größer werden. Und auch in dem Buch, das ich gelesen habe, war ja auch davon die Rede, dass es irgendwann diese Sets für zu Hause geben wird, dass du das auch zu Hause als Laie einigermaßen einfachste Geneditierungen vollziehen kannst.
Ja, gut, aber das sind dann wieder Geneditierungen. Das ist ja noch nicht, da arbeitet man ja nicht mit sowas, was so unglaublich schwer zu handeln ist, wie Kleinstorganismen wie Viren.
Ja, das ist klar. Aber generell wenn wir jetzt weggehen von einem Planet-Killer-Virus auf was Leichtes, einfach irgendjemand hat Bock, jetzt mal ein neues, was weiß ich, Grippe, Erkältungs-, was auch immer, Virus zu erstellen. Zu Hause, meinst du, sowas würde gehen, wenn man jetzt nicht sagt, man will den großen Wurf, sondern eher was Kleines, ein Heuschnupfen oder was auch immer irgendwo auslösen bei einer Person?
Ach so, ja, dass ich, ja, muss ich nicht diesen komplizierten Weg gehen, vermutlich gehe ich aufs Feld, bringt da was mit, dann habt ihr auch einen.
Vielleicht, ja. Was sind noch Risiken, die wir haben? Wir haben jetzt schon über ein paar gesprochen, gerade auch, also ich denke, das größte der Planet Killer Virus?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist das größte Risiko. Also das gefährlichste Risiko. Nicht das wahrscheinlichste, aber das gefährlichste. Das zweite ist natürlich tatsächlich, dass Menschen versuchbar sind. Das heißt, es wird immer die Tendenz geben, das hat man schon im Hochleistungssport. Gen-Doping ist seit Anfang der 2000er Jahre schon ein Thema. Also das wird man immer versuchen, ja, sich Vorteile mithilfe der Gentechnik gegenüber anderen Menschen zu erarbeiten. Erarbeiten ist der falsche Begriff, zu bekommen. Also diese Technik zu nutzen.
Du meinst so, dass nach dem Motto, ich kann mich mit Gentechnik schneller machen?
Ja, genau.
Renn schneller als Usain Bolt.
Genau, ja, wir nicht, aber, also du nicht, ich nicht, aber andere schon, ja. Es geht bei denen, die wirklich nah dran sind, aber nicht nah genug. Da ist es halt faszinierend, wenn ich dann meinen Epo-Wert nach oben schaffe, also mein Blut anders mache, als hätte ich jetzt Höhentraining gemacht, und das mache ich jetzt über Gentechnik doppelt so gut, als wäre ich im Höhentraining gewesen.
Aber jetzt mal provokant gefragt. Ich meine, es braucht immer Leute, die es vormachen. Und am Ende wäre es doch, also für die Menschheit doch ein Gewinn, wenn alle 5 km/h im Schnitt schneller rennen könnten, von Geburt aus.
Ob das wirklich ein Gewinn ist, das mag jetzt dein Ding. Aber was, machen wir mal was anderes. Es wäre tatsächlich, da gibt es auch ökonomische Berechnungen dazu, wenn wir alle um 5 Punkte intelligenter wären.
Besseres Beispiel, ja.
Ja, dann geht man davon aus, würde man sich klüger ernähren, man würde bestimmte Krankheiten, die einfach klassische Zivilisationskrankheiten von Menschen sind, die eben einen Fanta mit einem Orangensaft verwechseln und einen Orangensaft meinen, hat keinen Zucker. Ja, weil es ist ja was rein Gesundes und reines Vitamin C. Also Leute, die ziemlich einfach gestrickt denken, ja. Die würden dann nicht mehr, also die gäbe es weniger und dadurch gäbe es vermutlich allein schon wieder weniger Krankheitstage. Alles wäre in dem Sinn produktiver. Produktiver heißt, ich habe einen größeren Kuchen zum Verteilen und damit habe ich mehr Investitionen auch in Sozialität. Und die kann man ja investiv so machen, dass man dann auch eine sicherere, bessere Gesellschaft hat mit weniger Kriminalität und. Ja, also insofern, ja. Das sind Visionen, die Leute haben, wie ich denke auch Nick Bostrom und Anders Sandberg in Oxford, die dann an solchen Dingen forschen und denken.
Meinst du denn, also man forscht da schon dran, wie man Leute schlauer und klüger macht, aber meinst du, das wird auch irgendwann in der absehbaren Zukunft ja quasi angewandt werden bei uns?
Also im Moment gehen wir den anderen Weg.
Den anderen Weg im Sinne von?
Gehen wir bei ChatGPT rein und statt selber kreativ eine Gliederung zu entwerfen, lassen wir uns von ChatGPT das machen. Früher hat man allerdings, wenn man clever war, auch erstmal bei einem Artikel, den man geschrieben hat, geguckt, was gibt's denn schon zu dem Thema und hat in der Bibliothek dann ein Buch als Hinweis genommen.
Mhm. Aber also, wieder auf die Frage zurückzukommen, meinst du denn, wir werden das irgendwann so machen, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt von Grund auf, bekommt jedes Neugeborene in einer Anführungsstrichen westlichen Kultur, wo es sich leisten kann, da wird es ja wahrscheinlich als erstes sein, diese Gentherapie, dass es erstmal generell schlauer wird, als wenn es normal auf die Welt gekommen wäre.
Ich glaube, das ist tatsächlich, weil gerade so etwas, so ein Komplexes wie Intelligenz ist so kompliziert immer noch. Man wird einfacher anfangen. Also was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, so wie man jetzt jeden Winter die Influenza kriegt, wenn man will, die Impfung dagegen, dass man eine Art Genimpfung kriegt gegen, ja, sagen wir Schnupfen zum Beispiel. Mhm. Aber nicht nur die Influenza, sondern allgemein, dass man das dann nicht mehr kriegt.
Ah, spannend. Das heißt, du meinst, als allererstes geht man auf die Krankheiten. Macht man ja eh schon.
Ja, genau. Weil das ist auch unkontroverser.
Das stimmt allerdings, ja. Was meinst du, bräuchte es, dass wir solche genverändernden Maßnahmen für Babys, Föten und Co. im Mutterleib noch schon machen könnten, die jetzt nicht so unkontrovers sind wie Krankheiten, sondern wirklich dann auf, ne, Designer-Babys wirklich hingehen, dass man sagt, boah, ich hätte wirklich gerne ein Baby mit blauen Augen.
Ja gut, das geht ja heute schon.
Ja, aber wir machen es ja nicht, oder? Also ja, wir machen es.
Aber in den USA kann man das schon machen.
Tatsächlich.
Wenn du dir praktisch eine Eizelle und Samenzelle spenden lässt und sie nur noch austrägst und du weißt, der Spender hat blaue Augen und die Spenderin hat blaue Augen, dann weißt du, dein Kind hat blaue Augen.
Aber auch da besteht doch ein Restrisiko, dass es am Ende keine blauen Augen werden. Wenn ich im Biologieunterricht richtig aufgepasst habe, oder? Ja, gibt's da nicht immer noch dieses...
Du hast schlecht aufgepasst.
Verdammt!
Blaue Augen bedeutet, dass beide Gene, beide Allele haben blau.
Aha.
Wenn der Vater das hat und die Mutter das hat, dann kriegst du von beiden Allele mit blau. Und blau plus blau ergibt blau. Weil du hast auf allen Vieren sitzt blau.
Mhm. Ah, okay.
Weil es eine rezessive Sache ist. Blond und blau ist rezessiv.
Okay.
Das heißt, du hast nur blaue Augen, wenn du sowohl vom Vater wie von der Mutter ein blaues gekriegt hast. Und wenn der Vater keine Gene hat mit blau, dann solltest du wissen, dass dein sozialer Vater nicht dein biologischer Vater ist.
Deshalb hat man aufgehört, im Biologieunterricht das zu vergleichen, wahrscheinlich. zu oft Unruhe gestört.
Bei Blutgruppen ziemlich ähnlich. Also es gibt ein paar Dinge, da kann man relativ schnell herausfinden, da stimmt was nicht. Da bin ich vermutlich adoptiert oder so.
Ja, irgendwie sowas. Nee, aber also generell weg von blauen Augen hin zu ganzen Palette, dass ich
alles
sagen kann.
Das ist noch zu komplex. Also du bist deutlich jünger, Luca, als ich, und trotzdem würde ich sagen, ob es in deiner Lebenszeit ist, wird man sehen. Das ist ähnlich ein bisschen mit der Robotik. Die KI ist blitzschnell. Aber was die Roboter angeht, echte Roboter, also jetzt, ich meine nicht die Roboter, die Autos zusammenbauen, also die eine Funktion haben und die gut können, sondern diese klassischen humanoiden Roboter, ja, dass du keine Haushaltshilfe mehr brauchst, weil eben im Haus ist eine Art humanoider Roboter, den, wie man ihn aus Star Trek kennt, Data oder eben Seven of Nine, die sich aufladen lassen. Aber Data ist das beste Beispiel. Also solche Roboter sind immer noch weit weg im Endeffekt.
Einfach weil wir auch von der Hardware limitiert sind.
Weil die Hardware noch nicht. Wir kommen jetzt über die Elektromobilität, kommt die Batterietechnik langsam in richtigen Schwung. Also Notebooks haben den ersten großen Schwung gebracht, Lithium überhaupt. Aber jetzt kommt Natrium ins Spiel, jetzt wird es dadurch nochmal einfacher. Aber das bis das kommt, deswegen sage ich, der Mensch, wenn du den Menschen jetzt einfach mal vereinfacht als Hardware nimmst, mit Software, also Hard- und Software, die Hardware so schnell zu ändern, und das ist die Genetik, das ist gefährlich, dauert lange, und da tut man sehr klug daran, und deswegen geht's auch so langsam vorwärts, weil der Schaden so immens ist. Wenn du Gene veränderst und auf einmal kriegst du halt nicht den Intelligenteren, sondern schlicht und ergreifend einen, der sehr viele Schäden hat.
Ja, schwierig. Was haben wir denn momentan für Gesetze und Regeln bei uns in Deutschland oder Europa?
Bisher in Deutschland darfst du keine Embryonenforschung machen. Die Gentechnologie ist wahnsinnig restriktiv auch reguliert. Also restriktiv, das ist schon wieder eine Wertung von mir. Ist auf jeden Fall sehr, sehr reguliert. Ich bin kein Jurist, deswegen will ich da jetzt lieber nicht zu viel zu sagen, außer dass ich weiß, dass Deutschland im Verhältnis eine der in der Hinsicht restriktivsten Regelungen hat, was all das angeht. Weltweit ist das völlig anders sozusagen. Da gibt's auch Staaten, die ganz wenig Regelungen haben, in die man gehen könnte, um da Forschung zu machen. Aber die Reputation ist hoch riskiert, wenn ich etwas mache und nachher stellt sich raus, ich habe da viele Menschen umgebracht, dann muss ich davon ausgehen, dass ich für ewig hinter Gittern wandere. Deswegen tut man, also die Großen, die wirklich führend sind in dem Bereich, die großen Institute wie in Oxford oder so, die sind sehr vorsichtig trotz allem.
Was sind die Länder, wo es am wenigsten Regelungen und Regularien gibt?
Ja, ich kenne mich jetzt in Mali schlecht aus, aber ich gehe mal davon aus, dass es vor allem solche Staaten sind. Aber da kann ich mich total täuschen. Die sind oft dann auch
Okay.
wieder sehr schlank in dem Bereich. Ich
Ja.
kenne mich zu schlecht aus, will
Ja,
ich
nee,
jetzt
alles
aber
gut.
nicht spekulieren.
Das ist nur fair. Was würdest du sagen, deine Einschätzung? Wir haben jetzt viel über Chancen, wir haben aber auch viel über Risiken geredet. Was ist deine Einschätzung, wo es gerade der Trend hingeht? Und danach vielleicht so deine Einschätzung, wo würdest du dir wünschen, dass der Trend vielleicht hingeht?
Also im Moment sehe ich viel Vorsicht noch mit CRISPR-Cas im Blick auf den Menschen als Menschen zu verändern. Das sehe ich im Moment nicht, sondern es geht gezielt gegen Krankheiten. Und das ist gut so. Und da erfüllt sich auch im Moment meine Hoffnung, dass hier was vorangeht. Und das ist eines der größten Geschenke überhaupt der modernen Gentechnik, dass ganz viele Krankheiten, von denen man früher gesagt hat, du bist von Gott gestraft und du hast dich schlecht ernährt und du hast Fehler in deinem Leben gemacht, sonst hättest du die Krankheit nicht jetzt klar geworden ist. Nein, das liegt in deinen Genen und das bricht eben ungefähr in dieser Zeit aus, ziemlich egal, was du tust. Ja, natürlich gibt es immer noch zusätzliche Faktoren, aber es hat eine enorme Entlastung und es ist schon mal viel wert, wenn man etwas sozusagen den Grund einer Erkrankung kennt. Ja, das ist fantastisch. Deswegen, die Gentechnik hat ganz viel Segen in diese Richtung gebracht. Sie hat den Segen gebracht und bringt den Segen, dass man tatsächlich sowohl in der Ernährungssicherheit, im Umgang mit Tieren, im Umgang mit den Menschen vorankommen kann. Das ist der Segen. Ob er auch zum Fluch wird, das heißt missbraucht wird, das kann man als Befürchtung und muss man leider haben, weil solange wir Menschen so sind, wie wir Menschen sind, gibt es auch Motive, die nicht in der Richtung gehen, dass man damit Gutes tun will. Aber selbst Menschen, die ganz wunderbare Motive haben, können manchmal Dinge tun, die verwerflich sind, weil gut gewollt nicht immer gut getan ist. Ja, insofern glaube ich, dass sich hier viel tut. Man wird auch in dem Sinn geheime Forschung haben, dass gerade große Nationen eventuell im Sport Dinge ausprobieren an gesunden Probanden. Sprich, die dann in den Wettkampf gehen,
Ja.
ja, im blühendsten, besten Probandenalter, und die selber auch sagen, ja, das ist es mir wert, das Risiko.
Ja.
Insofern, es wird ganz vieles geben. Ja, ich hoffe, dass der ganz große Fluch nicht eintritt, nämlich dass wirklich jemand, der sagt, die Welt soll ausgelöscht werden und das macht. Also und sagt, wenn nur die Menschheit ausgelöscht ist, tut es dem Klima gut, also lösche ich die Menschheit aus. Also das falsch rumdreht. Ja, warum schütze ich das Klima vor allem doch auch deswegen, damit kommende Generationen von Menschen etwas von dem guten Klima haben. Ja, der
Hoffen
Arme
ist.
ist mir hart gesprochen ziemlich egal.
Ja. Hoffen ist gut, Nico, aber was können wir als Gesellschaft wirklich tun oder was würdest du sagen, kann jeder Einzelne vielleicht tun, damit sich es auch in die richtige Richtung entwickelt?
Gut, sich informieren über einen Podcast von Luca.
Sehr
Dann
gut, bester Tipp überhaupt. Mehr brauchen wir gar nicht. Nein,
mein
Spaß.
Studium der angewandten Ethik mit den Schwerpunkten auch in der Bioethik und Medizinethik zu studieren, wären Möglichkeiten. Jeder muss gucken, wo er sich, also ich glaube, jeder mündige Bürger sollte zumindest sich informieren und wissen, was es damit auf sich hat und sollte für sich versuchen, als erwachsener Mensch klarzukriegen, was hält er eigentlich für sich persönlich für ein wünschenswertes Ziel? Ja, und es wird Menschen geben, die sagen, es ist eine tolle Sache, wenn wir wenn wir unser Kurzzeitgedächtnis verbessern könnten. Und andere werden das schon als schrecklichen Schritt empfinden. Und das müssen wir aushalten. Und dann muss ich mir Gleichgesinnte finden und sagen, solange diese Technik lebensdienlich verwendet wird, wäre es eine großartige Sache. Und dann definieren natürlich Menschen lebensdienlich ganz unterschiedlich. Das ist dann das Spannende daran.
Nico, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sag den Leuten bitte nochmal, wo finden sie dich, wenn sie mit dem, was du tust, erforscht, so auf dem Laufenden bleiben wollen?
Wenn finden Sie mich an der Universität Jena, Lehrstuhl für angewandte Ethik in der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften mit dem Master angewandte Ethik und Konfliktmanagement, weil wir eben Ethik tatsächlich verstehen, eine lebensdienliche Welt zu schaffen und das heißt auch gerade erstmal Konflikte als solche zu identifizieren, zu gucken, wie man die Partei, also die beiden Seiten, die zusammenstoßen, was ja Konflikt heißt, wie man erstmal verstehen kann, warum die Parteien so denken, wie sie denken und dann natürlich zu gucken, gibt es gute Lösungen.
Nikolaus Knöpfler, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns erleuchtet hast über CRISPR-Cas Chancen, Risiken, was wir auch selber alles tun können und uns so tiefe Einblicke gegeben hast. Vielen lieben Dank, dass ihr alle wieder zugehört habt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns nächste Woche. Bleibt sauber und seid lieb zueinander. Bis dann, tschüssi.
Auf Wiedersehen.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst doch gerne 5 Sterne auf Spotify und auf Apple da, denn dadurch werden auch andere auf dem Podcast aufmerksam und vertrauen eurer Meinung und hören auch zu und schalten ein. Vielen lieben Dank, bleibt sauber und seid lieb zueinander.